ins Leben gerufen, für alle, die uns noch nicht kennen. Die große Vision war von Anfang an, dass wir Menschen mit Behinderungen ihr Gesicht und ihre Stimme nicht geben, sondern quasi wiedergeben, denn wir sind überzeugt, sie haben eine Stimme, sie müssen nur gehört werden oder Gehör bekommen. Und dass wir sie zu weitestgehender Selbstständigkeit und Entfaltung ihrer Gaben ermutigen, aber vor allen Dingen, dass wir ihnen auch von Jesus erzählen. Denn aus dem Grund, dass sie häufig isoliert sind, in verschiedenen Ländern teilweise auch versteckt oder aus falschen Schamgefühlen und Glaubensgründen mal getötet werden, werden sie am wenigsten vom Evangelium erreicht. Ja, als ich vor 3 Jahren angefangen habe und Sören gegangen ist, da hatten wir noch 2 Projekte, einmal in Taiwan unsere Arbeit. Wir haben weiter Patenschaften für die Kinder und Erwachsenen dann auch vor Ort vermittelt und wir waren in Russland tätig. Dort waren wir leider von Anfang an vor große Schwierigkeiten gestellt. Wir hatten erst die Corona-Zeit, dann kam der Krieg. Wir haben es in der Zeit zwar ermöglichen können, dass wir Kleider in Familien gegeben haben, dass wir aufgrund einer größeren Spende auch mal ein Spezialfahrrad anschaffen konnten, Braille, Bücher. Ich lasse extra hier die Fotos weg aufgrund des Krieges. Aber wir mussten dann auch 2024 diese Arbeit dann beenden, weil es eben zu schwierig geworden ist, dort Unterstützung zu ermöglichen. Und als ich dann angefangen habe, wurde mir sehr schnell bewusst, wir hatten verschiedene neue Aufgabenbereiche bekommen. Wir hatten das bisher immer alleine, also es gab immer eine Person, die dafür verantwortlich war. Vor mir war das der Sören und davor hatte das die Kim verwaltet. Und wir hatten kein großes Team. Wir hatten Patinnen und Paten, die uns mal unterstützt haben für Veranstaltungen, aber wir haben kein Team für Heartbeat gehabt. Und mir wurde bewusst, wir brauchen dringend ein Team. Ich werde jetzt nicht aus unseren Ländern direkt viel erzählen können, weil ich nicht vor Ort bin, aber ich möchte euch erzählen, wie Gott bei unserer Arbeit dieses Team aufgebaut hat und für neue Projekte gesorgt hat. Und ich nenne das Gottes 3-Jahres-Plan, denn jetzt so langsam kann man sehen, wie er so die Fäden gezogen hat und wie alles zusammenkommt. Falls es viel Infos sind, das war für mich am Anfang auch sehr viel, ich hoffe, ich kann euch verdeutlichen, wie Gott gewirkt hat. Zuerst ist Dima aus Transnistrien nach Deutschland gekommen. Das ist der ärmste Teil Europas. In Moldawien wird von Russland kontrolliert. Und er sitzt selber im Rollstuhl und hat hier in Deutschland eine bessere medizinische Behandlung bekommen wollen, ist aufgrund seines Einsatzes für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Transnistrien verfolgt worden. Piet aus der Ukraine hatte mich gebeten, ihn bei dem Transport von Dima nach Marburg zu unterstützen. Ich sehe verwirrte Gesichter, ich erkläre später, warum ich das erzähle. Und Piet selber hat in der Ukraine in der Zeit gearbeitet. Er war lange Jahre in Rumänien in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen tätig. Und Anfang des Krieges von Russland mit der Ukraine hat er geholfen, an die 1000 Menschen mit und ohne Behinderungen aus der Ukraine in verschiedene Länder Europas zu evakuieren und war seitdem in der Ukraine mit Menschen mit Behinderungen tätig und hat mich gebeten, könnt ihr nicht irgendwie mit Heartbeat diese Arbeit unterstützen. Und zum Dritten, das kam alles innerhalb kürzester Zeit, hat mich mein Chef gebeten, können wir nicht nochmal anknüpfen an die Arbeit in Albanien, die wir vor einiger Zeit hatten. Gut, das waren jetzt 3 Dinge, die so zusammenkamen. Ich habe mich gefragt, kann ich das irgendwie in Heartbeat integrieren? Und wir haben dann zuerst den Dima in Marburg in einer Unterkunft unterbringen können. Es war eine Organisation, die eigentlich erstmal gar keine Dauergäste beherbergt hat, aber er hat dort die Möglichkeit gehabt zu wohnen. Und wir konnten für den Piet einige Hilfslieferungen zusammenstellen von Lebensmitteln und Materialien, die dann in die Ukraine nach Uschgorod im Westen der Ukraine gebracht worden sind. Piet und sein Team gehen dort in Häuser, wo Menschen aufgrund ihrer Behinderungen an die Häuser gebunden sind, bringen dort Lebensmittel hin, aber sie gehen vor allen Dingen auch mit ihnen ins Gespräch und ins Gebet, um ihnen neue Hoffnung und neue Perspektiven zu schenken. Dieses Jahr hat er im März ein Zentrum eröffnet für Menschen mit und ohne Behinderung, damit sie einander begegnen können. Und wir hoffen, dass wir langfristig auch diese Arbeit unterstützen können. Momentan fokussieren wir uns aber erst auf Hilfslieferungen und anderweitige Unterstützung, weil wir erst vor Ort sein wollen und einmal gesehen haben, wie dort die Arbeit läuft. Ja, dann ist Martina auf mich zugekommen, kurz nachdem meine Chefs gesagt haben, wir wollen in Albanien wieder was aufbauen. Und Martina war vor 20 Jahren in einem Reha-Zentrum in Albanien, das dann aufgrund eines Erdbebens zerstört worden ist. Und betete seitdem schon lange dafür, können wir nicht wieder etwas in Albanien aufbauen, ein Reha-Zentrum oder ähnliches. Und davon will ich jetzt noch ein bisschen länger erzählen, dann hört ihr etwas aus unseren Einsatzländern. In Albanien ist es so, dass es sehr wenig Barrierefreiheit gibt, der Nahverkehr ist nicht gut ausgebaut und weil Menschen mit Behinderungen häufig aufgrund dessen zu Hause bleiben, werden sie nicht gesehen und deswegen gehen viele Albanerinnen und Albaner davon aus, wir haben in unserem Land gar keine Menschen mit Behinderung, wir brauchen gar keine Barrierefreiheit. Ein stationäres Rehabilitationszentrum gibt es gar nicht mehr und Physiotherapie ist aufgrund des nicht ganz so gut ausgebauten Gesundheitssystems auch sehr schwer erhältlich. Deswegen haben wir gesagt, es scheint Gottes Plan zu sein, dass wir wirklich in Albanien wieder was aufbauen. Und wir haben dann einen Mann kennengelernt, Andreas, der hat uns geholfen bei dem Aufbau, bei der Vorbereitung und bei Gesprächen, hat mit Organisationen gesprochen. Er war zu diesem Zeitpunkt vor Ort in Albanien und hat dann eine Reise für uns organisiert. Und dann haben wir das wunderschöne Land Albanien kennengelernt und durften selber weiter Gespräche führen. Wir kamen zurück nach Deutschland und wir waren der Meinung, wir können anfangen, denn wir haben auch ein Grundstück angeboten bekommen für ein Rehabilitationszentrum und zwar weit unter Kaufpreis. Angeboten wurde uns das von diesem Mann. Ergest Biti ist Leiter von der Evangelischen Allianz Albanien, Leiter der Kirche des Nazareners. Und uns wurde von allen Seiten bestätigt, wir brauchen ein Reha-Zentrum und dieser Mann wäre der vertrauenswürdigste Partner, den ihr haben könnt. Also haben wir gesagt, gut, da kommt einiges zusammen. Organisationen haben gesagt, wir werden euch unterstützen. Und wir sind zurückgekommen. Wir hatten erstmal einige Herausforderungen zu bewältigen. Es gab verschiedene Organisationen, die gesagt haben, ja, vielleicht könnten wir euch mithelfen, aber keine Organisation konnte in dem Zeitraum die Verantwortung übernehmen. Wir haben gerade eine schwierige Zeit. Ich glaube, das wissen wir alle. Und auch wir selber haben uns gefragt, sind wir gerade ein bisschen größenwahnsinnig geworden, dass wir so ein Riesenprojekt angehen wollen. Die Organisationen haben uns zurückgemeldet, ja, wir könnten mithelfen, aber die Verantwortung für so ein Projekt, auch DMM konnte in dem Zeitraum die Verantwortung nicht übernehmen, das geht einfach nicht. Und wir haben gesagt, ja, wir sind wirklich überzeugt, dass da gerade Dinge zusammenkommen und wir sollen dieser Arbeit weiter nachgehen. Und haben dann auch Nari gefunden. Nari ist Albaner. Selber aufgrund eines Unfalls mit einer Handgranate hat er selber Behinderungen und lebt seit langer Zeit in Deutschland. Und er hat gesagt, er wird uns auch weiter unterstützen in unserer Arbeit. So, nachdem mehrere Organisationen erst signalisiert hatten, sie können die Verantwortung übernehmen, dann gesagt haben aus verschiedenen Gründen, es geht nicht und wir festgestellt haben, wir kriegen die Finanzen nicht zusammen, waren wir kurz davor aufzugeben und zu sagen, okay, wir haben uns da einfach verrannt, das war eine blöde Idee, wir machen jetzt mit anderen Sachen weiter. Dann war es aber so, dass ich einen ganz, ganz starken Eindruck hatte, es ist etwas, was mir so in meinem Leben noch nie passiert ist. Da saß ich in meinem Büro und habe gearbeitet und plötzlich war es wie so eine innere Stimme, die gesagt hat, geh zu einer großen Baustelle hier in der Nähe vom Büro und sprich dort mit den Vorstandsvorsitzenden und zeig ihnen die Präsentation zu eurem Albanien-Projekt. Und dann bin ich losgegangen und habe unterwegs gedacht, okay, du hast, naja, wieso solltest du da die Vorstandsvorsitzenden von dem Bauunternehmen treffen? Wieso sollten sie gerade jetzt vor Ort sein? Vielleicht triffst du eine Architektin, einen Ingenieur oder irgendjemand anderen, aber doch bestimmt keinen Vorstandsvorsitzenden dort. Und dann war ich dort und dann kam mir so ein ganz schick gekleideter Mann entgegen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe dieses Anliegen. Und dann sagt er, ja, pass auf, heute ist Richtfest. Der Vorstand, der wird ganz vollständig dabei sein und deine Organisation ist auch eingeladen. Geh doch nochmal hin zu deinen Chefs, frag, ob du dabei sein kannst. Gut, dann bin ich wieder hoch Mein Chef sagte, ich weiß nicht, ob du mit dabei sein solltest, bist ja nicht eingeladen. Habe ich gesagt, ich habe gerade gefragt, ich darf. Gut, also wieder zurück. Dann habe ich dem Vorstandsvorsitzenden tatsächlich die Präsentation zeigen können. Und auch aufgrund dieses Erlebnisses haben wir gedacht, es soll weitergehen. Wir haben immer noch keine Unterstützung von diesem Unternehmen. Aber er hat mir sehr viele Tipps gegeben. Und er hat gesagt, habt erstmal eine laufende Therapie. Wir brauchen einen guten Finanzplan. Den hatten wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon. Und ihr braucht eine Kooperation mit einem anderen Unternehmen. Und dann können wir uns vorstellen, euch zu unterstützen. Wir haben dann beschlossen, wir fangen im kleinen Rahmen an. Wir fangen mit Physiotherapien in den Räumlichkeiten von der Kirche des Nazareners an. Wir haben schnell Kreschnik gefunden, einen Physiotherapeuten. Und es war auch ein Wunder, denn er war eigentlich dabei auszuwandern und hat dann aber gesagt, gut, wir bleiben für euch da und ich werde für euch Behandlungen durchführen. Das hat er dann im November einen Tag lang gemacht, hat Menschen vor Ort behandelt und dann waren wir über Zeugung, jetzt geht's los. Wir kriegen jetzt bestimmt von Gott die Finanzen zur Verfügung gestellt. Ja, die MM hatte zugestimmt, wir kriegen Patenschaften vermittelt, also dass wir Patenschaften mit Heartbeat vermitteln für die Physiotherapien. Aber auch da hat sich erstmal niemand gemeldet. Gut, wie macht man dann weiter? Wir haben gebetet, wir haben weiter Gespräche geführt, wir haben weitere Medien bemüht. Und dann haben wir die Einrichtung einer Hausarztpraxis geschenkt bekommen. Einfach so, der Hausarzt hatte seine Praxis aufgegeben wegen Ruhestand und hat uns die Einrichtung für Physiotherapie geschenkt. Und das hat uns ermutigt, nochmal weiterzumachen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist Gottes Dreijahresplan. Alle, die ich hier zeige, haben übrigens zugestimmt, dass sie gezeigt werden. Ich hatte die ganze Zeit den Wunsch, den Dima in mein Team zu kriegen. Er eignet sich beruflich und persönlich gut für eine Mitarbeit im Hinblick beispielsweise auf das Ukraine-Projekt. Wir hatten aber noch kein klares Bild, wie kann er bei uns wirklich tätig werden. Er hat noch keine Duldung gehabt. Wir haben also sehr viel mit Anwälten geredet, mit Krankenhäusern geredet. Und dann, nachdem ich so lange im Albanien-Projekt gekämpft hatte, gesagt habe, es geht einfach nicht mehr weiter, bin ich zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, Chef, wir haben jetzt alles, wir haben Therapeuten, wir haben jemanden für den Transport, für die Rechtsfragen und so weiter und so fort. Aber wir haben immer noch keine Finanzen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Und dann hat er gesagt, geh doch mal zu einer Organisation, denn die sind schon lange mit uns verbunden, vielleicht kriegst du eine Startfinanzierung. Bin ich zu dieser Organisation gegangen und das war die Organisation, wo wir am Anfang den Dima untergebracht hatten. Und ich hatte mit dieser Organisation über seine Arbeit in meinem Team gesprochen, dass das vielleicht möglich wäre. Wir hatten immer wieder mal diskutiert und dann habe ich gesagt, Chef, ich kann hingehen, aber ich weiß, der Dima, den wollen Sie gerne in meinem Team sehen. Und dann hat er gesagt, sprich mit ihnen, vielleicht schließt sich hier ein Kreis. Und dieser Kreis, dieser Dreijahresplan, der hat sich tatsächlich geschlossen. Der Dima hat die Erlaubnis bekommen, die Duldung bekommen in der Woche, in der ich die Erlaubnis meiner Vorgesetzten bekommen habe, ihn anzustellen in meinem Team. Und gleichzeitig habe ich für das Albanien-Projekt, weil ich ihn in mein Team aufnehmen kann, eine Startfinanzierung bekommen. Das heißt, wir sind gerade in den letzten Vorbereitungen für die Physiotherapie. Wir hoffen, dass es dann im November 25 losgehen kann. Und gleichzeitig hat Dima kurz vorher für Pete angefangen, das Ukraine-Projekt zu unterstützen, während Pete angefangen hat, für ihn einen Freundeskreis für seine Arbeit bei uns aufzubauen. Also viel Information, viele Namen, was euch vielleicht jetzt gerade auch so ein bisschen nicht überwältigt, aber es waren sehr viele Informationen, das ging mir auch so. Also, aber Gott hat den großen Plan gehabt und er hat das Ganze am Schluss jetzt gerade zusammengeführt und das begeistert mich sehr, wie er gewirkt hat und wie viel Gebet auch in dieser Zeit damit geholfen hat. Ja. Wenn ihr Heartbeat in irgendeiner Form unterstützen wollt, wir können, ich habe von dem Team gesprochen, wir können viel Mithilfe gebrauchen in der Medienarbeit, bei Veranstaltungen oder auch im Ausland. Da gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel nach Taiwan, nach Bethesda zu gehen. Aber am allerwichtigsten ist mir tatsächlich, wenn unsere Arbeit im Gebet mitgetragen wird. Wir brauchen ganz viel Weisheit und Weitsicht gerade, damit wir diese Physiotherapie gut angehen können. Ich habe hinten Materialien ausliegen, da könnt ihr auch noch mal mehr über Taiwan und Albanien lesen. Und da sind auch meine Kontaktdaten, falls ihr Interesse habt, weiter im Team mit dabei zu sein. Ja, dann gehe ich mal nahtlos zur Predigt. Meine Predigt steht im Predigttext Markus 10, die Verse 46 bis 52. Ich lese die Heilung des blinden Bartimäus bei Jericho. Sie kamen dann nach Jericho, und als er mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge aus Jericho hinauszog, saß dort der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Wege. Als dieser hörte, es sei Jesus von Nazareth, begann er laut zu rufen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Viele riefen ihm drohend zu, er solle still sein, doch er rief nur noch lauter: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da blieb Jesus stehen und sagte: Ruft ihn her. So riefen sie denn den Blinden und sagten zu ihm: Sei guten Mutes, stehe auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Dieser redete ihn mit den Worten an: Was wünschest du von mir? Der Blinde antwortete ihm: Rabuni, das heißt Verehrter oder lieber Meister, ich möchte sehen können. Jesus sagte zu ihm: Gehe hin, dein Glaube hat dich gerettet, oder er hat dir Heilung verschafft. Da konnte er augenblicklich sehen und schloss sich an Jesus auf der Wanderung an. Die Überschrift, die ich der heutigen Predigt gegeben habe, lautet: Jesus begegnet Menschen oder Jesus begegnet Bartimäus oder vom Umgang mit Menschen. Im Frühling stellte ich mit einigen anderen auf dem Kirchentag Heartbeat vor. Wir teilten uns 3 Tage lang einen Stand mit dem Perspektivforum Behinderung von der Evangelischen Allianz Deutschland. Unser Heartbeat-Stand war bereits am ersten Tag gut gefüllt. Es gab Bücher, Flyer, Postkarten und Schlüsselanhänger, die Leute anzogen. Wir kamen in gute Gespräche und hatten viel Freude in den Begegnungen mit den Besucherinnen und Besuchern. Am Nachbarstand blieb es jedoch ziemlich ruhig. Ab und an schaute mal jemand vorbei und wagte ein Gespräch mit den Leuten vom Team. Doch ansonsten hielten die Menschen eher Abstand. Das steigerte sich noch, als Udo und Dagmar die Standbetreuung übernahmen. Beide sind blind und können daher nur schwer von sich aus auf Menschen einfach zugehen. Sie sehen sie einfach nicht. Nun blieben die Gäste fast ganz aus. Am nächsten Tag konnten wir uns das nicht mehr mit ansehen. Wir bastelten ein Schild und drückten es Udo in die Hand. Der zuckte einfach nur müde mit den Schultern. Er war solche Situationen schon gewöhnt und erwartete keine umwälzenden Veränderungen. Doch in den folgenden Stunden führten Udo und Dagmar viele angeregte Gespräche mit unzähligen Besucherinnen und Besuchern. Was auf dem Schild stand, das verrate ich am Ende der Predigt. Auch Bartimäus ist blind, von Geburt an. Ihm geht es wahrscheinlich wie Udo und Dagmar. Häufig wird er nicht wahrgenommen, und wenn, dann schickt man ihn fort. Er gehört zu einer Randgruppe, weitestgehend ignoriert oder im damaligen Judentum auch teilweise als unrein angesehen. Noch dazu verdient er seinen Lebensunterhalt mit Betteln, was die Ablehnung ihm gegenüber noch gesteigert haben dürfte. Vielleicht hat auch er längst resigniert. Doch nun kommt eine große Volksmenge an ihm vorbei. Er hört unzählige Stimmen, nimmt Gerüche wahr, die Aufregung, und dann hört er einen Namen: Jesus. Von diesem Mann hat er schon gehört. Das ist der Sohn Davids, der die Menschen von ihren Leiden und Gebrechen heilt. Er zögert nicht, denn jetzt muss er gehört werden. Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner, ruft er aus vollem Hals. Wie üblich will man ihn lieber nicht wahrnehmen, sondern bedroht ihn sogar, er solle still sein. Doch jetzt, in genau diesem Moment, will er nicht resigniert aufgeben, sondern ruft noch lauter: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und hier lernen wir, wie Jesus Menschen mit Behinderungen begegnet. Ja, das müsste jetzt eigentlich... Ich lese die Verse 48 und 49 zu meinem Punkt 1. Jesus nimmt Bartimäus wahr. Viele riefen ihm drohend zu, er solle still sein, doch er rief nur noch lauter: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da blieb Jesus stehen und sagte: Ruft ihn her. So riefen sie den Blinden und sagten zu ihm: Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Wir erfahren an dieser Stelle nicht, wie viele Menschen mit Jesus unterwegs waren. Wir wissen nur, es war eine große Volksmenge. Hunderte, vielleicht Tausende. Bartimäus war sicher nicht der Einzige, der etwas von Jesus wollte und nach Heilung fragte. Doch Jesus hört ihn nicht nur, er bleibt stehen und er lässt ihn rufen. Von all den vielen Menschen, die Jesus umringen, lässt er den Mann rufen, der seit seiner Geburt am Rande der Gesellschaft steht. Im Gegensatz zu den anderen in der Volksmenge bedroht er ihn nicht, sondern er will tatsächlich mit ihm sprechen, mit Bartimäus. Und das tut er dann auch. Zweitens, Jesus spricht mit Bartimäus. Da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Dieser redete ihn mit den Worten an: Was wünschest du von mir? Der Blinde antwortete ihm: Rabuni, das heißt, verehrter oder lieber Meister, ich möchte sehen können. Jesus sagte zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus spricht mit Bartimäus, aber er spricht nicht nur mit ihm, er fragt ihn: Was wünschst du dir von mir? Eine komische Frage, oder? Tja, man ist blind, man könnte ja davon ausgehen, dass er geheilt werden will. Doch hier bestätigt sich nochmal, was ich unter Punkt 1 gesagt habe. Jesus nimmt Bartimäus wirklich wahr. Es war ehrlich gesagt auch für mich ein Aha-Moment, als ich vor einiger Zeit mit einer Bekannten sprach, die ebenfalls blind ist. Sie erzählte mir von einer Begebenheit, in der eine Frau auf sie zukam und sagte: Ich möchte gerne für deine Heilung beten. Und diese Bekannte von mir sagte: Bitte beten Sie gerne für alles, aber beten Sie auf keinen Fall für meine Heilung. Ich habe mein ganzes Leben auf meine Blindheit ausgerichtet und mit einer spontanen Heilung könnte ich jetzt gar nicht umgehen. Aha, nicht jeder Mensch mit Behinderungen will auch von ihr geheilt werden. Jesus weiß das, aber Jesus weiß auch, dass Bartimäus geheilt werden will. Aber er fragt ihn trotzdem: Was wünschst du dir von mir? Als Lehre für die Umstehenden erfahren wir auch nicht, aber wir können heute daraus lernen, dass auch Menschen mit Behinderungen mehr Wünsche haben, als nur geheilt zu werden. Drittens, Bartimäus geht mit. Man könnte meinen, dass an dieser Stelle alles gesagt wurde. Bartimäus wurde geheilt, die Menge hat es gesehen. Was für ein tolles Zeugnis. Happy End. Aber ich möchte noch auf einen Satz eingehen. Vers 52. Da konnte er augenblicklich sehen und schloss sich an Jesus auf der Wanderung an. Bartimäus hätte nun sehenden Auges sein Leben leben können. Er war wieder gesund. Was hinderte ihn daran, einen Beruf zu erlernen und arbeiten zu gehen, eine Familie zu gründen und ganz neu anzufangen? Doch Bartimäus schließt sich Jesus auf der Wanderung an und geht mit. Er kann die Augen nicht mehr verschließen, denn er hat den Sohn Davids gesehen. Er muss ihm einfach folgen. Der blinde Bartimäus durfte etwas sehen, was viele aus der großen Volksmenge nicht wahrnahmen. Nur ein Kapitel später, in Markus 11, zieht Jesus nach Jerusalem ein und wird gefeiert. Doch viele der Menschen, die ihn dort bejubeln, sehen nur die Taten Jesu und erkennen nicht, wer er wirklich ist. Sie feiern einen Erlöser, einen Retter, aber sie erkennen nicht den Sohn Gottes. Und später werden sie dafür sorgen, dass er ans Kreuz genagelt wird. Sie sind sehenden Auges blind. Aber Bartimäus, der Blinde, hat schon vor seiner Heilung erkannt, wen er vor sich hatte. Und diesem Jesus aus Nazareth, dem muss er einfach folgen. Und Jesus nimmt ihn mit. Er schickt ihn nicht fort. Wie begegnet Jesus Menschen mit Behinderungen? Am Beispiel von Bartimäus lernen wir, erstens, Jesus nimmt sie wahr. Er schaut tiefer als andere, die nur die Oberfläche sehen. Zweitens, er spricht mit ihnen und er fragt, was sie wirklich wollen. Und drittens, sie kommen mit und Jesus nimmt sie mit. Moment mal. So. Wenn ich an den Begrüßungsdienst und die Begegnungen in unserer Gemeinde denke, so ist das doch eigentlich ein Leitfaden, den wir nicht nur auf Menschen mit Behinderungen anwenden können, oder? Was, wenn ich hier eine kurze Korrektur vornehme? Wie begegnet Jesus uns? Am Beispiel von Bartimäus lernen wir, Jesus nimmt uns wahr. Er schaut tiefer als andere, die nur die Oberfläche sehen. Jesus spricht mit uns und er fragt uns, was wir wirklich wollen. Und drittens, wir kommen mit und Jesus nimmt uns mit auf seine Reise. Wenn ich gesehen werde mit meinen Schwächen und mit meinen Fähigkeiten und wenn man mit mir spricht, dann komme ich mit. Ich schließe mich einer Gemeinde an, ich befreunde mich, ich finde eine hinein in mein Arbeitsleben. Und das gilt für Menschen mit Behinderungen ebenso wie für andere. Sind sie vielleicht gar nicht so anders als wir? Auf dem Schild von Udo und Dagmar stand: Sprecht ihr uns genauso wenig an, wenn wir in eure Gemeinde gehen? In den Gesprächen, die aus dieser augenzwinkernden Provokation entstanden, erfuhren wir viel über die Berührungsängste der Gäste mit Menschen mit Behinderung. Wie gut ist es zu wissen, dass wir ganz normal mit ihnen umgehen können und dass sie genauso unterschiedlich sind wie wir. Und dass man sie, wie uns selbst, einfach mal fragen darf: Was wünschst du dir von mir? Wenn wir das tun und wenn wir wie Jesus einander fragen, was unsere Wünsche sind, welche Hoffnungen wir haben. Wenn wir also einander sehen und wahrnehmen, dann kommen Menschen mit. Dann bringen sie wie Bartimäus ihr starkes Zeugnis und ihre Gaben in unsere Gemeinden ein. Und ich komme aus der Wirtschaft. In der Wirtschaft sprechen wir dann von einer Win-Win-Situation, einem gegenseitigen Gewinn. Wo Menschen mit Behinderungen, dort, wo wir einander wie Jesus uns auf Augenhöhe begegnen, da entsteht Gewinn für alle Seiten.